NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Natürlich gibt es auch Fundamentalpazifismus. Ich hatte selber diese Ansichten und habe gedacht, so einfach ist das. Ich habe inzwischen in mir selber diesen Impuls gefühlt, es kann nicht sein, diesem Angriff muss deutlich etwas entgegengehalten werden und das sicher auch mit Waffengewalt. So schlimm das ist.
Also ich sag mal als Christin, wir versündigen uns an diesem ukrainischen Volk, indem wir da immer mehr Öl ins Feuer gießen. Die werden im Feuer verbrannt und wir nehmen das in Kauf. Und das halte ich nicht nur für politisch, sondern ich halte es auch für moralisch, für unverantwortlich.
Sehnsucht nach Frieden. Pazifismus neu denken. Von Matthias Bertsch.
Wir sind Bläser aus verschiedenen Posaunenchören hier in Berlin. Wir kommen hier jeden Donnerstag zusammen, um für den Frieden zu beten mit unseren Liedern, die vom Frieden handeln. Dona nobis pacem.
Ein Donnerstagnachmittag, Anfang September. Auf dem Mittelstreifen des Boulevards unter den Linden in Berlin-Mitte haben sich Tobias Richtsteig und 8 andere Männer und Frauen im Halbkreis aufgestellt und spielen auf ihren Blasinstrumenten. Der Ort ist bewusst gewählt. Hinter ihnen befindet sich die russische Botschaft.
Auch wenn die Leute nicht genau verstehen, welche Lieder wir da spielen, merken sie doch, wir haben ein Anliegen und wir stehen hier nicht vor der russischen Botschaft, um ein Konzert zu spielen. Dazu sind wir oft nicht klangvoll genug, sondern wir stehen vor der russischen Botschaft, weil wir einen Punkt machen wollen.
Der Überfall Russlands auf die Ukraine darf nicht einfach so hingenommen werden. Mit dieser Überzeugung sind der Kreisposaunenwart im evangelischen Kirchenkreis Berlin-Stadtmitte und die anderen Bläser Anfang März 2022 zum ersten Mal hierher gekommen. Seitdem sind fast 4 Jahre vergangen, in denen die Laienmusiker jeden Donnerstag um 17 Uhr hier waren. In unterschiedlicher Besetzung, aber ohne Unterbrechung.
Wir sind keine Helden, wir sind keine Kämpfer, wir sind keine Soldaten, sondern wir tun, was wir können. Und ich glaube, dass das auch ein Beitrag ist dazu. Zumindest halten wir bei den Leuten, die uns hören, donnerstags für eine kurze Zeit die Erinnerung wach. Ach ja, es gibt diesen Krieg, es gibt noch Flüchtlinge. Es gibt auch Leute, die jeden Tag sterben.
Heute ist der 24. September 2025. Wie es ein 24. war, der 24. Februar 2022, an dem Russland die Ukraine überfallen hat. Seitdem herrscht das Töten. Der Krieg eskaliert. Er findet kein Ende. Er nimmt Leben um Leben.
Am gleichen Ort, 3 Wochen später. Eine Gruppe dunkel gekleideter älterer Männer und Frauen hat sich vor der russischen Botschaft aufgestellt. Es ist der 2. Stopp ihres Trauerweges, der vor der ukrainischen Botschaft begonnen hat und am Brandenburger Tor endet. An allen 3 Orten wird das gleiche Ritual vollzogen.
Es gibt eine Begrüßung und der Anlass, dass das der 24. ist, an dem Russland die Ukraine überfallen hat und dass wir um die Opfer trauern, die auf allen Seiten und auch in Israel und Gaza zu betrauern sind. Dann gibt es eine Schweigeminute und dann wird ein Gedicht von Nelly Sachs verlesen, Chor der Tröster. Sie hat das 1945 oder 46, kurz nach dem Krieg, geschrieben.
Wer von uns darf trösten in der Tiefe des Hohlwegs? Zwischen gestern und morgen steht der Cherub, malt mit seinen Flügeln Blitze der Trauer.
Ruth Misselwitz hat den Trauerweg mit ins Leben gerufen. Die 73-Jährige war viele Jahre Pfarrerin an der evangelischen Kirchengemeinde Alt-Pankow und hat dort 1981 im damaligen Ost-Berlin den Pankower Friedenskreis gegründet. In einer Situation, in der in Ost wie West aufgerüstet wurde und beide deutschen Staaten drohten, Schlachtfeld einer militärischen Auseinandersetzung mit Atomwaffen zu werden.
Wir haben dann am 24. Oktober 1981 die erste große Veranstaltung gemacht unter dem Thema Für den Frieden gegen Todsicherheit. Es war aus diesem Bewusstsein heraus, wir müssen aus dieser Todesspirale rauskommen. Wir müssen irgendeine Entfeindungsmethode finden, die uns aus dem Kalten Krieg, der zu einem heißen Krieg drohte, umzuschlagen. Wir müssen da rauskommen.
Ihre Kritik an der Aufrüstung bedeutete allerdings nicht, dass sie Gewalt grundsätzlich ablehnte.
Denn ich habe mir sehr gut vorstellen können und war überzeugt davon, wenn, wir hatten ja alle kleine Kinder, wenn meine Kinder vor meinen Augen getötet werden oder meine Tochter vergewaltigt wird, ich werde zum nächsten Hammer oder was weiß ich greifen und werde meine Töchter verteidigen. Da gab es für mich überhaupt keine Frage. Also konnte ich mich in dem Sinne ja auch nicht als Pazifistin bezeichnen.
Aber als Christin. Die Bergpredigt Jesu ist für sie bis heute von großer Bedeutung.
Zum Beispiel dieser Begriff der Feindesliebe, der ja unglaublich viele Emotionen hochtreibt. Also es heißt ja nicht, ich soll jetzt meinen Feind umarmen und lieben und küssen und so, sondern die unterste Stufe der Liebe ist die Akzeptanz. Also ich gestehe ihm das Recht zum Leben zu und ich bestreite ihm nicht das Recht zum Leben. Und ich werde ihm auch nicht das Leben bedrohen zu zerstören.
Das gilt für den privaten Bereich, aber auch für den politischen. Feindbilder müssten überwunden werden. Wie Ruth Misselwitz ist auch Tobias Richtsteig in einer christlichen Familie aufgewachsen. Seine Jugend in der Bundesrepublik war geprägt durch den NATO-Doppelbeschluss und die Großdemonstrationen Anfang der 80er Jahre. Er selbst war zwar nicht dabei, aber fühlte sich der westdeutschen Friedensbewegung stark verbunden.
Als ich den Kriegsdienst verweigert habe, habe ich mich natürlich als Pazifist verstanden, klar. Also ich dachte, die Rechnung ist ganz einfach. Je weniger Leute in der Lage sind, mit Waffen rumzulaufen und das Kriegshandwerk gelernt haben, desto weniger Krieg ist möglich. Das war eine ganz einfache Milchmädchenrechnung.
Das Gebet für die Ukraine ist die inoffizielle Hymne der Ukraine.
Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat sich für Tobias Richtsteig vieles verändert. Auch mit Blick auf seine pazifistischen Überzeugungen.
Diese Logik der Abschreckung, wie sie vor einem halben Jahrhundert geherrscht hat, ich weiß da auch kein anderes Mittel. Also jetzt gerade in diesem Konflikt der russischen Seite etwas entgegenzuhalten, da braucht es, glaube ich, einfach eine starke Aussage. Und das sicher auch mit Waffengewalt. So schlimm das ist.
Damit aber stellt sich Tobias Richtsteig gegen eine der Grundüberzeugungen der Friedensbewegung.
Nein! Zur Kriegstreiberei! Nein! Zu Waffenexporten! Wir sprechen uns aus gegen Kriege in aller Welt. Und wir stehen auch hier gegen die Reaktivierung des Kriegsdienstes, den die Regierenden beschönigend Wehrpflicht nennen.
Berlin am 3. Oktober 2025. Unter dem Motto Nie wieder kriegstüchtig, stehen wir auf für den Frieden, haben sich rund 15.000 Menschen auf dem Bebelplatz versammelt. In Stuttgart findet zeitgleich eine weitere Großdemonstration statt. Neben selbstgemalten Transparenten und Friedenstauben sind viele Palästina-Flaggen sowie Fahnen der DKP und der ihr nahestehenden sozialistischen deutschen Arbeiterjugend zu sehen. Im Fokus der Kritik steht die Bundesregierung.
Die Beschwörung einer angeblichen Bedrohung durch Russland, das Schüren von Angst und Hass, das alles ist auch nicht neu. Wir wollen diese Eskalation nicht. Wir wollen in Frieden mit unseren Nachbarn leben. Wir wollen friedensfähig sein, nicht kriegstüchtig. Und dafür stehen wir heute hier.
Zu der Demonstration aufgerufen haben rund 400 Organisationen und Initiativen. Neben BSW und Die Linke auch viele Gruppen aus dem Umfeld der westdeutschen Friedensbewegung, die schon in den 80er Jahren gegen Aufrüstung und Krieg protestiert haben. Wer fehlt, sind die Kirchen, aber auch die Grünen oder die Gewerkschaften, die damals Hunderttausende gegen den NATO-Doppelbeschluss auf die Straße gebracht haben. Dass die Friedensbewegung inzwischen viele ihrer Anhänger verloren hat, hat vor allem mit einem zu tun: dem Überfall Russlands auf die Ukraine.
Diese pazifistische Glaubensschicht, in Anführungsstrichen, die erweist sich auch immer als sehr dünn bei vielen Menschen. Und wer in den 70er, 80er Jahren auf die Straße gegangen ist, sagt jetzt eben auch, nee, das geht nicht. Da muss man Waffen liefern und was weiß ich.
Jens-Peter Steffen ist Referent für Frieden bei den Internationalen ÄrztInnen für die Verhütung des Atomkriegs, IPPNW. Er hat die Demonstration am 3. Oktober mitorganisiert. Der Angriff Russlands hat nicht nur viele Menschen zur Abkehr vom Pazifismus bewegt, sondern auch innerhalb der Friedensbewegung heftige Debatten ausgelöst.
Wer hat denn nun Schuld am Ukraine-Krieg? Und wie deutest du die Vorgeschichte und die Ableitung? Und ist die Rechtfertigung, dass die NATO mit der Osterweiterung so aggressiv aufgetreten ist, dass den Russen nichts anderes übrig bleibt oder blieb, als diesen Krieg zu führen?
Arthur Weigand hat für diese Sichtweise wenig Verständnis. Der junge Journalist und Schriftsteller, der in Kasachstan geboren und in Deutschland aufgewachsen ist, hat sich selbst lange als Pazifist bezeichnet. Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat sich das geändert. In seinem kürzlich erschienenen Buch »Für euch würde ich kämpfen, mein Bruch mit dem Pazifismus« beschreibt er, wie ihn seine Reisen in die Ukraine und die Gespräche mit Betroffenen des Krieges verändert haben. Und die Ukraine sei nicht das Ende der aggressiven Politik Putins.
Wenn er beispielsweise jetzt mit der Ukraine fertig ist, dann gehen wir in die baltischen Staaten rein und entdecken dort zum Beispiel Narva, 80% russischsprachige Stadt. Wir nehmen dann Estland, Lettland und so weiter und so fort ein, weil war ja ursprünglich sowjetisches Imperium. Also das heißt, hat man überhaupt eine Vertrauensbasis zu Putin, dass er sozusagen in der Hinsicht irgendwann mal aufhört, seinen imperialen Krieg weiterzuführen?
Einen Krieg, dem man sich auch als Deutscher entgegenstellen sollte, so Arthur Weigand. Eine Appeasement-Politik gegenüber Russland sei der falsche Weg.
Ich verstehe, woher die Friedensbewegung aus der deutschen Geschichte heraus den Drang nach Frieden hat. Aber es ist auch eine andere Zeit, die vielleicht andere Antworten erfordert. Und nicht auf jede Frage ist die Antwort immer gleich: Pazifismus. Vielleicht muss es auch einen wehrhaften Pazifismus geben. Der sagt, wir akzeptieren nicht aus unserer deutschen Verantwortung heraus, aus unserem Nie wieder, dass ein anderer Staat oder ein anderes Land die Entscheidung trifft, ein kleineres Land zu unterjochen und zu dominieren.
Auch für Olaf Müller war der Überfall Russlands auf die Ukraine eine Zäsur. Wie Arthur Weigand hat auch er als Reaktion auf den Krieg ein Buch über Pazifismus geschrieben, allerdings mit gegenteiligem Tenor: Pazifismus, eine Verteidigung. Seine Perspektive ist nicht die des Journalisten, der für die angegriffenen Partei ergreift, sondern des Philosophen, der eine Eskalation des Krieges befürchtet. Olaf Müller, der an der Berliner Humboldt-Universität Wissenschaftsphilosophie unterrichtet, plädiert für einen pragmatischen Pazifismus, der zu erwartende Ergebnisse eines gewaltvollen und eines gewaltlosen Widerstandes gegeneinander abwägt. Die ständig wachsende Zahl der Opfer hat ihn dazu gebracht, sich gegen weitere Waffenlieferungen für die Ukraine auszusprechen.
Hier geht es ja um die Abwägung von Werten. Zum Beispiel Ehre oder auch Freiheit, Selbstbestimmung, nationale Selbstbestimmung auf der einen Seite, Überleben, körperliche Unversehrtheit und so weiter auf der anderen Seite. Oder auch die kulturellen Güter, die im Laufe eines Kriegs zerschossen werden. Das ist ja nicht nur das nackte Überleben, um das es hier geht.
Statt kategorisch auf der Verteidigung mit Waffen zu beharren, hätte der Westen frühzeitig auf Verhandlungen und territoriale Kompromisse mit Russland setzen sollen, so Olaf Müller.
Es gab einen Moment im Mai 2022, wo wir die Chance gehabt hätten, die Russen, was das angeht, beim Wort zu nehmen. Und das haben wir nicht getan. Die Lage damals war für die Ukraine wesentlich besser als jetzt. Und wenn man sich anguckt, wie viele zivile Opfer und wie viele tote und zerschossene Soldaten die Ukraine inzwischen zu beklagen hat, dann hätte man das versuchen müssen, das Versäumnis des Westens.
Verhandeln statt weiter Waffen liefern. Diese Forderung ist auf Seiten der Friedensbewegung oft zu hören. Natürlich brauchen wir Verhandlungen und einen Waffenstillstand, sagt Georg Hörnschemeyer. Er leitet die Osteuropa-Kommission von Pax Christi. Die internationale katholische Friedensbewegung tritt seit ihrer Gründung vor 80 Jahren für Frieden und Gewaltfreiheit ein.
Natürlich muss das Schießen und das Töten aufhören. Wir müssen aber uns dann auch fragen, wie wollen wir dann diesen Waffenstillstand absichern? Wer ist effektiv bereit, Garantien für die Ukraine abzugeben? Man kann nicht einfach nur abstrakt sagen, ich möchte Frieden. Es gibt keinen Frieden ohne Entwicklung und ohne Sicherheit. Das ist wertlos. Das ist nur eine Behauptung.
Kein Frieden ohne Schutz vor Gewalt. Diese Einsicht bestimmt auch die neue Friedensdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland, die vor wenigen Wochen erschienen ist. Das Gebot der Nächsten- und Feindesliebe sei nach wie vor das ethische Leitbild der evangelischen Kirche, so Friederike Krippner, Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin und eine der beiden Verfasserinnen bei der Vorstellung der Denkschrift. Jesus Christus habe den vollständigen Verzicht auf Gewalt gelehrt. Doch dann folgt die Einschränkung.
Im Begriff der Nächstenliebe geht es auch um den Schutz des Nächsten. Und in einer Welt, in der es aggressive Gewalt gibt, können der Verzicht auf Gewalt und die Aufgabe des Schutzes in Konkurrenz miteinander treten.
In Sachen Pazifismus sind die VerfasserInnen noch eindeutiger. Christlicher Pazifismus sei als allgemeine politische Theorie nicht zu begründen, heißt es in dem Papier. Gewalt dürfe trotzdem nur Ultima Ratio sein. Wichtiger seien zivile Friedenssicherung und gewaltfreier Widerstand. Das sieht auch Olaf Müller so. Der Philosoph verweist auf die Kleinstadt Slavutic in der Ukraine. Der Ort in der Nähe der belarussischen Grenze war bereits kurz nach Beginn des Krieges von russischen Truppen eingenommen und der Bürgermeister verhaftet worden. Statt zu kämpfen, gingen die Ukrainer mit Nationalflaggen auf die Straße und forderten die Freilassung des Bürgermeisters. Es kam zu Verhandlungen mit dem Ergebnis,
dass die Ukrainer sich nicht mit Waffengewalt gegen die Russen wehren werden und dass die Russen die ukrainischen Häuser auf Waffen durchsuchen dürfen. Das ist passiert und 3 Tage später ist die russische Armee dort abgezogen. Es hat keinerlei Opfer gegeben, keine Vergewaltigung, keine Folter, keine Todesopfer. Die russische Armee ist nicht wegen dem Widerstand abgezogen, sondern aus übergeordneten militärischen Gründen, aber wie man sieht, kann es passieren, dass die Russen abziehen, ohne eine Blutspur hinter sich zu lassen. Und das ist die Hoffnung der Denkbewegung des gewaltfreien Widerstandes.
Gewaltfreier Widerstand bietet keine Garantie, dass sich ein Angreifer abschrecken lässt oder auf Gewalt verzichtet. Aber gibt es diese Garantie im Falle eines bewaffneten Widerstands? Olaf Müller verweist auf eine Studie der Harvard Kennedy School, die mehrere hundert Aufstände gegen Fremdherrschaft oder illegale Gewaltherrschaft im eigenen Land untersucht hat.
Und das überraschende Ergebnis ist, dass die Hälfte der gewaltfreien Aufstände Erfolg hatten und nur ein Viertel derer mit Waffen.
Dass Widerstand gegen einen Aggressor wie Putin wichtig ist, steht für Olaf Müller dabei außer Frage. Pazifismus dürfe nicht mit Unterwerfung oder Passivität verwechselt werden.
Auch der gewaltfreie Widerstand erfordert sowas wie Heldenmut, Solidarität mit den Mitstreitern und so weiter. Also all die Tugenden, die ja auch in einem bewaffneten Kampf eine große Rolle spielen und wie wir es an der Ukraine sehen, eine sehr starke verbindende Kraft mit sich bringt, die gut für das Land ist, die haben wir auch, wenn wir uns solidarisch gemeinsam gewaltfrei versuchen zu verteidigen.
Unsere Kinder geben wir Ihnen ganz sicher nicht.
Ganz sicher auch nicht unsere Enkelkinder.
Während die Moderatorinnen der Friedensdemo am 3. Oktober keinen Zweifel daran lassen, dass sie die Wehrpflicht kategorisch ablehnen, sieht Olaf Müller die Situation differenzierter. Die Bedrohung durch Russland sei real. Deswegen sei es auch legitim, über eine Wehrpflicht nachzudenken. Allerdings anders, als dies normalerweise getan wird.
Wenn wir sie einführen, dann sollten die jungen Frauen und Männer eine Wahlfreiheit kriegen. Und zwar nicht wie früher zwischen dem Dienst an der Waffe und dem Zivildienst im Krankenhaus und im Altenheim und so weiter, sondern sie sollten sich auch an der Verteidigung unseres Landes beteiligen, nur eben sollten sie einüben den gewaltfreien Widerstand. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ein groß genuger Teil von Leuten dann anfangen wird, gewaltfreien Widerstand zu erproben. Und das wäre komplementär zu unserer Armee. Wir hätten dann sozusagen zwei Arten der Verteidigung. Und der Mix aus diesen beiden Abschreckungsformen wäre mir jetzt als pragmatischer Pazifist am liebsten. Und auf lange Sicht würde ich dann gerne die Bundeswehr langsam immer unwichtiger werden lassen und die gewaltfreie Verteidigung stärker werden lassen.
Doch das sind Szenarien für die Zukunft. Der Krieg in der Ukraine findet jetzt statt. Und die Frage, ob Deutschland die Ukraine weiter mit Waffen unterstützen soll, spaltet die deutsche Gesellschaft.
Zum Abschluss noch die Nationalhymne der Ukraine, die schlecht übersetzt so in etwa heißt, noch ist die Ukraine nicht verloren.
Tobias Richtsteig und die anderen Bläser werden weiter jeden Donnerstag vor die russische Botschaft in Berlin kommen, um mit ihren Blasinstrumenten darauf aufmerksam zu machen, dass der Krieg gegen die Ukraine nach wie vor andauert. Hat der Pazifismus auf diese Aggression eine Antwort? Ist eine Friedensbewegung noch zeitgemäß, wenn sie den Angegriffenen nicht zur Seite steht, sondern Waffenlieferungen kritisiert? Tobias Richtsteig überlegt lange, bevor er antwortet.
Wow, das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, ja, wir brauchen nach wie vor eine Friedensbewegung, die dagegen hält, dass sich diese militaristischen Konflikte normalisieren.
In diesem Punkt ist Pfarrerin Ruth Misselwitz mit Tobias Richtsteig einer Meinung. Krieg darf nicht normal werden, denn Krieg heißt Gewalt, Tod und Leid.
Wir werden systematisch auf einen Krieg vorbereitet. Wir sollen kriegstüchtig werden. Und wenn wir nicht die Weichen jetzt irgendwie in eine andere Richtung stellen, dann werden wir auf einen Krieg zugehen. Und das halte ich für so eine fatale, furchtbare Sache. Krieg ist das Schlimmste, was der Mensch verursachen und erleben kann. Das ist wirklich das Schlimmste.
Die Abrüstung im Reden, die Abrüstung im Denken, finde ich auch wichtig. Ja. Gleichzeitig finde ich es auch richtig und wichtig, der Ukraine Hilfe zur Verfügung zu stellen, also sie auf allen Ebenen zu unterstützen, auch deutlich zu machen, wir werden die Ukraine nicht allein lassen bei ihrem Kampf, sich zu verteidigen gegen diesen russischen Angriff.
Auch mit Waffen. Das unterscheidet den Kreis Posaunenwart im evangelischen Kirchenkreis Berlin-Stadtmitte, der sich lange als Pazifist fühlte, von der Pfarrerin im Ruhestand.
Bei mir ist nicht der Fall eingetreten, wie ich das bei einigen so erfahren habe aus der Bundesrepublik, die gesagt haben, wir haben uns alle als Pazifisten bezeichnet und haben alle den Wehrdienst verweigert. Und damals war das für uns völlig klar. Und das ist für uns heute nicht mehr so klar angesichts der Weltsituation. Diesen Entwicklungsprozess habe ich nicht durchgemacht. Im Gegenteil. Ich bin eigentlich heute noch mehr davon überzeugt als damals.
Sehnsucht nach Frieden. Pazifismus neu denken. Sie hörten eine Sendung von Matthias Bertsch. Weitere 6 Folgen der ARD-Feature-Reihe Besondere Zeiten, Sehnsucht nach Frieden finden Sie schon jetzt in der ARD-Audiothek.